Wie nennt man einen adeligen Liebhaber, der gut Logos designen kann?
Ja. Ich weiß nicht.
Grafiker.
Boah, der ist eigentlich so alt, den kenne ich sogar schon.
Echt? Echt? Ich hab den erst vor 2 Wochen irgendwo gehört.
Liebreizen.
Extreme.
Euer ehrlicher Real Talk zu Liebe, Elternsein und Gleichberechtigung mit einer Portion Chaos, viel Herz
und leider immer einem Dad-Joke.
Wir sind Sarah
und Steph.
Karma! Das ist fucking Karma!
Ist mir jetzt auch noch nie passiert.
Ja, und das ist dann, was mich ärgert.
Na!
Na!
Ach, Sarah!
Danke ja. Für den wertvollen Witz auf jeden Fall.
Man kann natürlich auch gendern, man kann auch Grafikerin sagen.
Oh, boah, ist wieder lustig. Gleich wieder ein guter Einstieg in den Podcast. Was hat dich beschäftigt, lieber Steff?
Wahrscheinlich das Gleiche wie die oder Ähnliches wie die. Die Hochzeit
am Wochenende. Ich bin gespannt.
Die Hochzeit deiner Schwester.
Was hat die daran beschäftigt? Jetzt bin ich gespannt.
Nein, also sie war voll schön. Und es aber. War die Woche davor für die Standesamtliche. Nein, eigentlich kein Aber. Nur
aber?
Das Aber generell dabei ist, die familiären Verpflichtungen, die man halt einfach hat. Und denen muss man ja irgendwie gerecht werden, oder? Ob es da jetzt gerade in deinen Zeitplan passt oder nicht. Zum Glück haben wir es jetzt gerade nicht ultra stressig gehabt in den letzten 4 Wochen. Aber es war vor allem für die, ist nämlich quasi jetzt Mai beschäftigt, wegen deiner Überbelastung in den letzten 1-2 Wochen.
Fünf Wochen
habe ich ganz schön viel abgekriegt von dir. Ja, okay. Du darfst danach reden. Jetzt ist der Ball bei mir.
Einatmen, ausatmen. Und
ja, dass man da eigentlich gar nicht auskommt. Und klar, es ist jetzt deine Schwester gewesen, deshalb warst ja du auch Trauzeugin und hast halt viele Aufgaben gehabt. Ich habe dir versucht, den Rücken freizuhalten. In deinen Augen habe ich zu wenig gemacht. Aber das wirst du uns dann
das halt
ja.
Das nicht verstanden.
Das wärst, achso, na, warte. Ich hätte mehr emotionale Stütze sein sollen. Ich hätte nicht
ja.
mehr machen müssen.
Das verstehst du nicht, gell?
Doch, ich versteh's. Nein. Aber du verstehst immer nicht, dass mein Hirn nicht dein Hirn ist. Und ich habe trotzdem. Das haben wir ja noch gar nicht.
Mhm.
Das habe ich mir leider gedacht.
Du, Steff. Weißt du eigentlich nur, wie sich Sonne auf der Haut, Sand zwischen den Zehen und ein eiskalter Cocktail in der Hand anfühlen?
Oh, das hört sich an wie ein Traum, den wir dringend brauchen. Stichwort TUI Magic Life. All inclusive, direkt am Meer, null Stress, volle Entspannung.
Das klingt einfach zu gut, um wahr zu sein.
Das ist aber wahr. 16 Clubs in Europa und Nordafrika. Alle mit Essen und Trinken rund um die Uhr am Buffet. In Spezialitätenrestaurants oder an der Bar. Ich sag nur, Schlemmermodus aktiviert.
Okay, aber was machen wir mit den Kids? Einfach daheim lassen?
Na, viel besser. Mitnehmen. Es gibt Kinderbetreuung für alle Altersstufen und die zahlen nur den Flug. Plus Familienprogramm Deluxe.
Und was, wenn dann wieder dein Bewegungsdrang kickt?
Es ist auch kein Problem. Da gibt's alles. Beachvolleyball, Paddeltennis, Fitnesskurse, Wassersport. Ihr könnt jeden Tag was Neues ausprobieren. Und du kannst entspannt am Pool chillen.
Ja, oder ich mache einfach bei den Motto-Partys mit, zieh mir am Abend die Abendshow rein und gönn mir wieder einen Cocktail.
Ja, ich sehe schon, die Langeweile ist damit offiziell auf Urlaub.
Oho. Und aktuell gibt es mit den Last-Minute-Deals sogar nur bis zu 40% Rabatt. Also ehrlich, da sage ich nur, das tue ich uns sofort buchen. Alle Infos und Angebote findest du unter dem Link in den Shownotes auf www.tui.at und in deinem Reisebüro.
Das geht immer mit ganz schön viel Verpflichtungen einher. Und ich habe zum Beispiel einen Kollegen, mit dem wir jetzt gerade telefoniert haben, der hat gefühlt so viele Freunde, der geht, glaube 5-mal im Jahr, in den letzten 2-3 Jahren ist der auf eine Hochzeit eingeladen. Das ist ja voll krass, oder? Manchmal ist er echt da, ich glaube, er war schon Trauzeuge irgendwo und so, das ist ja voll der Aufwand.
Ja, vor allem ein finanzieller Aufwand auch.
Ja, teuer ist es auch, genau, überall musst du ja weisen. Und wenn du dann noch so eine Aufgabe hast, wo du echt mit organisieren musst, das ist ja voll krass. Ja, hat mich sehr beschäftigt. Ich bin froh, dass ich das gleich einmal war bei meiner kleinen Schwester und da
auf das wollte ich jetzt gerade eingehen.
Oder zum Glück eine andere Trauzeugin auch noch geben, die die Hauptaufgaben erfüllt hat.
Ich war ja nicht die Trauzeugin. Du warst Trauzeugin und du hast gefühlt bei der Hochzeit von deiner Schwester nichts gemacht. Also das wollte ich jetzt eben auch gerade nochmal sagen. So der Unterschied schon zwischen Männern und Frauen in der Herangehensweise einer Hochzeit. Also allein beim Brautpaar ist jetzt einfach schon so gewesen, dass der Bräutigam sich darum kümmert, einen Anzug zu kaufen, also dass er halt was zum Anziehen hat, aber alle anderen Aufgaben werden halt dann auch wieder einfach abgegeben, so à la, ja, du willst ja heiraten, ich gehe jetzt mal davon aus, sie wollen beide heiraten, aber dann halt schon so dieses, die Aufgaben und diese ganze Organisation drumherum, dass dieses Fest so cool dann wird, das, also da lastet wahnsinnig viel wirklich dann wieder auf, ja, auf den Frauen dieser Hochzeit oder auf den Frauen der Familien.
Ist das und nicht irgendwie ausgemacht, weil wer will denn, dass die Hochzeiten so pompös sind?
Aber es war keine pompöse Hochzeit, das stimmt jetzt nicht. Es war mit, ich glaube, 60 Gäste, die sie eingeladen hatten. Also es war jetzt schon eigentlich so eine relativ kleine Hochzeit, oder? Finde ich jetzt. Also ja, eine große Hochzeit ist für mich 120 Personen. So, deine Schwester hat, glaube ich, mit über 100 Personen geheiratet. Aber da war es ja wirklich so, dass du als Trauzeuge, ich habe dich eh gefragt, hast du eigentlich eine Rede gehalten? Ich glaube, du hast nicht einmal eine Rede gehalten müssen oder gehalten. Also du hattest eine Aufgabe, die Ringe, und da war doch dann auch noch, dass wir das Schachtel im Hotelzimmer oder wie war das, im Auto vergessen haben. Irgendwas ist doch da auch noch schiefgegangen. Sie hat extra so ein kleines Dekokissen oder was gehabt, wo die Ringe drauf
Platz gehabt hätten. Ah ja, und dann habe ich oben aus irgendeiner Deko was gebastelt. Und ja. Das war aber voll schön.
Aber halt so wie der Unterschied in der Herangehensweise und dass natürlich dann am Ende schon jeder sagt, war voll das coole Fest und danke für die emotionalen Reden und dass man sich der Gedanken macht, aber so richtig viel Input kommt dann letztlich von Männern irgendwie nicht, zumindest jetzt so in meiner Erfahrung, wie wir es erlebt haben. Unsere Hochzeit ist jetzt kein Vergleich, weil das war wirklich so, das war innerhalb von am Nachmittag organisiert, oder? Wir sind einmal zu dem Gasthaus hingegangen und haben gesagt, wir würden da gerne ein Essen haben. Aber wir haben jetzt ja auch keinen Hochzeitstanz, ich habe kein pompöses Kleid gehabt oder so, sondern es war ja wirklich eine Mini-Hochzeit. Und
womit ich auch voll fein bin, muss ich sagen.
Naja, wir haben auch darüber geredet, dass wir nochmal ein größeres Fest feiern. Dann haben wir wieder gesagt, eigentlich nicht, müssen wir das machen. Also es ist ja so ein Hin und Her. Aber ja, gerade so der Vergleich, deine Trauzeugenaufgaben und das, was wir jetzt, weil du hast kein Bolt dann organisieren müssen, weil das hat deine Schwester organisiert.
Ja, es ist ja ein Unterschied. Der Trauzeuge von meinem Schwager jetzt war ja ein Mann. Da ist ja dann quasi beim Poltern dabei. Bei mir wäre es ja komisch, wenn ich das Frauenpoltern organisiere, oder? Das schon, sind natürlich auch Unterschiede, die man berücksichtigen
muss. Ja, aber bei der Hochzeit, du hast kein Spiel organisieren müssen, du hast keine Rede gehalten.
Sie wollten ja keine Spiele. Ja, das mit der Rede weiß ich nicht.
Ich sage jetzt deine Aufgabe als Trauzeuge deiner Schwester bei ihrer Hochzeit. Da hast ja du die nicht eingebracht. Ja,
ich muss sagen, ich will mich da aber nicht aufdrängen, aber wenn ich gefragt wäre, ja voll. Na, zum Beispiel bei den Begräbnissen von meinen zwei Opas in den vergangenen Jahren haben sie immer mich gefragt, ob ich bitte den Nachruf vorlesen kann, weil das kann keiner sonst emotional. Dann mache ich das gern. Aber ich will mir nicht sagen, hey, ich will beim Opa den Nachruf lesen. So bin ich halt nicht. Und dasselbe habe ich jetzt auch da bei der Hochzeit. Alles, was du mich gefragt hast zum Supporten, habe ich gemacht. Aber ich finde, ich muss mich da nicht aufdrängen.
Ja.
Ja. Was hat dich beschäftigt, Sarah?
Ich lasse das jetzt so stehen.
Ja, lass das stehen.
Tatsächlich auch die Hochzeit. also ich weiß, dass einfach diese Hochzeit und auch das so zu feiern, dieses Fest so zu feiern, dass das einfach ein sehr, sehr großer Wunsch, ich will nicht fast schon Lebenswunsch meiner Schwester ist. Das ist für sie, glaube ich, immer schon klar gewesen, dass sie einfach irgendwann so ein bisschen so eine Prinzessinnen-Hochzeit einfach feiern will, obwohl es jetzt weil du gesagt hast, pompös, das war
pompös
nicht,
meine ich halt immer, es war voll schön und dezent und alles, also es war überhaupt nicht übertrieben.
Genau, ja. Eine pompöse Hochzeit ist für mich halt wirklich mit viel mehr Menschen, viel größer, alles, also es war jetzt schon einfach ein Fest mit Freunden und Familie, so würde ich sagen.
Pompös meine ich, glaube, ein Mann darf vielleicht gar nicht an eine Deko denken, der darf einfach das... Die Location
aber das ist
mieten,
auch immer so,
halt,
wenn es dann nicht da wäre, mich würde mal interessieren, was dann du sagen würdest. Dann würdest du sagen, also das hätten sie aber ein bisschen netter herrichten können. Die Tische, die waren jetzt aber nicht so schön gedeckt. Also, weißt du, wie man...
Ich sag's ja leid.
Das ist halt so, ja, auch immer so ein bisschen einfach, sich's einfach machen. Aber, jetzt hast du mich voll unterbrochen. Aber auf jeden Fall wollte ich auf das hinaus, dass es ihr Lebenstraum oder halt für sie immer so klar war, dass sie das gern feiern möchte zur Hochzeit. Und deswegen hat es mich so berührt, dass es jetzt quasi ihr Wunsch auch in Erfüllung geht. Und es ging jetzt halt wirklich 5 Wochenenden war halt immer irgendein Programmpunkt. Die standesamtliche Hochzeit war eben eine Woche vorher. Dann waren 2 Junggesellenabschied und wir haben einmal nur so einen kleinen Brunch gemacht eben für Family, die halt irgendwie nicht mit zum Poltern fort dann. Und es war jetzt schon richtig intens und wir waren sogar 2 Trauzeuginnen. Plus meine Mama hat auch super viel supportet, hat ganz viel mitgebastelt mit meiner Schwester, wo ich ja sagen muss, ich hätte einfach auch die zeitlichen Kapazitäten nicht gehabt, das nur mitzumachen. Und letztendlich war es jetzt super intens. Mein beschäftigt ist aber eher so dieses, wie krass es einfach ist. Also wenn man dann also mit Dienstleistern und wir haben ja dann in einem Hotel übernachtet, haben da das Getting Ready der Braut gemacht. Also teilweise herrscht einfach schon völlige Unverschämtheit, was so Preise betrifft. Also ich glaube, weiß ich nicht, so Gastronomen oder Hotellerie, die hören, da kommt der Hochzeitsgesellschaft und denen ist es einfach völlig egal, da wird einfach verlangt, was geht. Also es sind wirklich Sachen vorgefallen jetzt im Nachhinein, die einfach irgendwie so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack haben und die das Ganze irgendwie also ein bisschen trüben, einfach weil es nicht ganz so reibungslos abgelaufen ist. Was jetzt fürs Brautpaar an dem Tag, glaube ich, die haben das jetzt irgendwie nicht so mitgekriegt und wir haben das ganz gut irgendwie abschirmen können. Aber meine Schwester ist einfach da, die hat das exakt geplant, die hat sich darum gekümmert, die haben da Excel-Listen geschrieben gehabt. Also das war schon, die haben das nicht irgendwie schleifen lassen oder sich nicht um Dinge gekümmert oder denen nicht Bescheid geben, wie sie es haben möchten. Und dann ist einfach am Tag der Hochzeit, wo meine Schwester und ich nur zufällig zur Location hinfahren, eigentlich nur um von der Floristin kurz was abzuholen, die eben da schon dekoriert hat. Und dann kommen halt nur so Fragen, wie wollt ihr sitzen bei der Trauung? Ich so, ja, so wie ausgemacht. Und halt nur alles so Sachen. Und dann waren wir Trauzeuginnen plötzlich so, wir müssen es jetzt entscheiden, aber wir sind uns gerade gar nicht sicher. Wir können auf keinen Fall meine Schwester, weil da lagen die Nerven auch schon so ein bisschen blank, einfach weil sie so aufgeregt war. Wir können da jetzt auf keinen Fall nochmal nachfragen, was denn da jetzt geplant ist. Und es war dann irgendwie so schade, wo ich mir dann denke, hey, die kriegen einfach richtig viel Geld eigentlich für diesen Abend. Und es ist ja so, dass im Vorfeld einfach ganz viel Organisation, dass man dafür Zeit investiert, sich immer wieder trifft, telefoniert. Es gibt Apps, wo die ganzen Infos drin gestanden werden und die sich dann einfach nicht drum kümmern und einfach dann nur so. Oder während des Essens dann kommt man zu mir her und sagt dann so, ob ich bitte weiß, wer die Vegetarier sein. Ich so, ich habe keine Ahnung, wer die Vegetarier sein, wer die Fleischesser sein. Und ja, meine 2 Kinder, die kriegen halt ein Kindermenü, aber das weiß ich jetzt gerade noch. Aber und dann so, ja, sollte aber eigentlich in der App stehen, sollte ja vereinbart sein. Und dann, ja, da ist dann auch gestanden, aber da schaut man nicht nach und so. Und es war dann die Summe, also wenn das einmal vorkommt, gar kein Stress, da bin ich auch die offenste Person, die dann sagt, hey, easy und voll gern, aber es war dann so die Summe dieser Kleinigkeiten, die einfach irgendwie teilweise echt unprofessionell waren, für das, dass man da regelmäßig einfach auch Hochzeiten organisiert und ausrichtet und halt dann für wirklich jede kleinste Kleinigkeit an extra Leistung voll Länge mal Breite kassiert und verlangt. Und irgendwie hat es voll den bitteren Nachgeschmack.
Mhm. Man muss sagen, Hochzeiten sind einfach immer teuer. Also es ist schon...
Es ist fast dreist, wie da hingelangt wird. Oder auch so dieses Brautkleid meiner Schwester, das hat einfach auch, das hatte Mängel. Also ihr ist wirklich bei jeder kleinsten Bewegung an ihr die Träger, da waren die Träger ihres Kleides, waren mit Knöpfen an dieser Corsage befestigt. Und sobald sie sich nur minimal bewegt hat, sind diese Knöpfe aufgesprungen. Und sie hat immer das Gefühl gehabt, sie verliert, weil dieses Gefühl einer Corsage, das kennt man ja jetzt so nicht da. Und sie hat immer das Gefühl gehabt, sie verliert ihr Kleid, es rutscht nach unten und ihr springen die Bubis raus. Und also das war dann irgendwie so, sie hat sich dann einfach, ich glaube, um 19 Uhr umgezogen und hat einfach dieses Kleid dann wie viele Stunden angehabt? Weiß ja, ich nicht.
Mal für die Trauung halt an sich.
Ja, aber ja. Das hat so viel Geld gekostet.
Ja, ein bisschen ist echt halt so, wie ein ganz normales Event oder so ein Filmdreh, da gehen immer viel Sachen, auch die geplant waren halt, Kleinigkeiten gehen immer schief. Man muss halt das große Ganze im Bild halten, oder? Ja, sie hätten nicht wegen jedem, nur weil es aus dem Regen, und sie müssen ein Zelt aufbauen, das wieder extra verrechnen, ja. Ist halt so, ich weiß nicht, was davor ausgemacht war.
Das Zelt
eine Pauschale ausgemacht, oder?
Das Zelt verrechnen, das finde ich jetzt ja eh noch mit, aber da geht es ja dann wirklich um Deko. Die Kerzen, für die Kerzen wird aber Schale verlangt, dass Husten über den Stühlen sind. Okay, die muss man vielleicht erwaschen, so das sehe
ich auch. Ja, das war ja im Vorhinein, das meine ich ja.
Gedeck, wahrscheinlich, es sind aber jetzt Dinge auf der Rechnung, über die, also da wird es eh noch Gespräch geben, ist jetzt egal, aber ich war einfach nur so enttäuscht darüber, oder zum Beispiel, wir haben ein Hotel, in einem Hotel an der Location dann reserviert gehabt und es waren ja so, dass, glaube ich, 6 Zimmer oder so, wie im Vorfeld, dann haben wir eben gefragt, wäre es möglich, einen Early Check-In zu machen, weil wir das Getting Ready eben gerne dort schon machen würden, weil es ja ungut wäre für meine Schwester, wenn sie dann in diesem Kleid eine halbe Stunde mit dem Auto hätte fahren müssen oder so. Und das Hotel hat dann uns das nicht bestätigt. Also die haben dann einfach gesagt, ja, können wir euch erst 2 Wochen vorher sagen. Wir so, ja, wir würden sie auch bezahlen. Sagt uns halt einfach, was würde das kosten, ein Early Check-In, aber wir wollen das dort machen. Na, es geht nicht. 2 Wochen vorher. 2 Wochen vorher wieder angerufen und dann einfach die Art und Weise, wie dann umgangen worden ist, war einfach es war weder höflich, es war weder zuvorkommend, es war einfach so ein bisschen Friss- oder Stirb-Mentalität.
Ja, es ist halt so, man ist nicht angewiesen, weil es halt da generell eine gute Location ist und gut läuft.
Aber Steff, ist das nicht traurig, dass das bei uns in Tirol einfach so abläuft, dass man einfach schon so dahin
kommt? Das ist nicht überall so, das muss man jetzt auch dazu sagen.
Nein, aber es gibt einfach Orte, wo man wirklich so das Gefühl hat, so, die haben einfach, komm, dann
die,
hast
die
du...
Die gibt es aber überall. Es gibt einfach verwöhnte Locations, die sich, manche bemühen sich dort trotzdem und manche ruhen sich halt drauf aus.
Und dann war es so, dass wir am Dienstag vor der Hochzeit... hat sie dann gesagt, dürfen wir wieder anrufen und nachfragen, weil sie müssen schauen, ob nur Buchungen reinkommen. Es war einfach Nebensaison. Die allermeisten Hotels in diesem Ort haben nur Zug gehabt. Es ist ja nicht so, dass man sagt, man will um die Weihnachtszeit oder vom 24. auf den 25. Dezember, so macht man so eine Anfrage. und selbst dann finde ich, wenn man dann sagt, ja, was kostet es denn? Dann sagt es uns einfach den Preis und dann kann man immer nur entscheiden, ob ja oder nein. Wir wären ja bereit gewesen, es zu bezahlen. Und dann haben sie am Dienstag wirklich so 4-5 Tage vor der Hochzeit hat es dann geheißen, ja, aber kostet 100 Euro extra, der Early Check-In um 11 Uhr. Dann habe ich gesagt, ja, passt, machen wir Early Check-In. Und dann kommen wir dahin, wollen eben dieses eine Zimmer einchecken und dann sagst du, wollt ihr die anderen Zimmer auch beziehen, weil die sind eh alle auch schon fertig. Weißt du so? Und dann wirklich so irgendwann, uns war es dann an dem Tag alles dann nur mehr egal. Wir haben gesagt, na, aber ist so im Nachhinein, wenn du drüber nachdenkst, ist es irgendwie so... schade irgendwie.
Ich kann es leider sagen, ich weiß das so von Filmdrehs, manche Details ist manchmal gut, nicht so im Vorhinein so festzulegen, eben aus so Gründen, wie sie wissen ja noch nicht, wie die Buchungen sind. Da ist oft gar nicht so blöd, bisschen spekulieren und dann so persönlich vor Ort kriegt man meistens die Sachen dann easier. Aber ja, da kannst du da dann Pech haben.
Aber wir haben ja persönlich immer nachgefragt, wir haben bei der Buchung schon gesagt, wäre das möglich, dass wir ein Zimmer eher haben.
Ja, weißt du, was ich meine? Sie wollten sich halt auflassen, weil es könnte ja sein, dass eine Busanfrage kommt und das Hotel wäre dann doch voll gewesen. So halt. Just.
Aber wenn ich eine Hochzeitsgesellschaft habe und die Braut sich da gern herrichten würde, dann kann ich eigentlich Ortszimmer ab 11 herrichten.
Ja, und sie sagen, wir haben einen Seminarraum, den kannst du auch haben oder so.
Sie haben gesagt, im Wellnessbereich kann man die Braut auf jeden Fall herrichten.
Da, wo man so schwitzt.
Ja, wie gesagt, da waren aber so ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, das finde ich irgendwie schade. Und ich glaube, viele hören dann halt Hochzeit und es wird einfach krass hingelangt.
Ja, das stimmt.
Ja. Das war so das, was mich beschäftigt hat und was ich so ein bisschen schade an dem Ganzen fand. Aber... es hat das der Feier
schön.
Und dem Tag kann Abbruch, kann Abbruch getan.
Ja, ich glaube.
Sagt man es so. Es war ein wunderschönes Fest. Es war sehr berührend und emotional. Und ich bin froh, dass die ganzen Acts, die wir geplant hatten, dass das alles funktioniert hat. Ich war auch saunervös.
Ihr habt gedanced, ihr habt gerappt.
Es war schon witzig. Wir haben Reden gehalten. Also es war, wann ist das jetzt zu viel von denen?
An der Grenze.
Du bist ja kein Maßstab.
Nein, es passt.
Dafür war ja kein Spiel oder so.
Ja, eben. Nein, es war cool. Die Spiele sind oft dann nervig, oder? Wenn die Leute eigentlich mal endlich tanzen wollen oder so und Man muss die ganze Zeit.
Gut. Ja, es war perfekt. Es war dann quasi keine Unterbrechung mehr vom. Also es war dann irgendwie so, dass die ganzen Reden und Aufführungen unter Anführungszeichen irgendwie so zwischen den Gängen des Essens irgendwie stattgefunden
genau,
haben.
Das war ideal.
Und dann war der Hochzeitstanz, da hatten wir Trauzeugen dann auch irgendwie nur mal so eine kleine Einlage und dann hat der DJ einfach losgelegt und hat den ganzen Abend irgendwie Vollgas gegeben und der war richtig,
der war super.
Richtig cool. Der hat richtig Stimmung gemacht und dann ist eigentlich den ganzen Abend gedanced worden.
Ja, da ist anscheinend so viel gebucht das ganze Jahr als DJ. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber zu mir gestern ein Kollege gesagt, über 500 Mal, das ist manchmal an Tagen öfter.
Doppelt, ja.
Das ist voll krass.
Mhm.
Ja, wie geil war, wo er die Bongo auspackt hat und mitten in die Tanzfläche ist. So, guter Typ.
Gute Stimmung gemacht.
Ja.
Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal, da war es dann glaube ich schon so eins und ich war den ganzen Abend dann sozusagen in Bewegung und habe dann nur getanzt und dann habe ich mich irgendwann mal kurz auf einen Stuhl gesetzt und habe ich richtig gemerkt, so, ich darf eigentlich nicht sitzen, weil dann schlafe ich sofort ein. Mhm. Ich war so erschöpft und so müde und habe ich dann kurz was gegessen noch und dann mich irgendwie gezwungen, wieder weiter zu tanzen, weil es wäre natürlich, glaube ich, nicht so gut ankommen, wenn ich vielleicht so mal eins zusammengepackt hätte und heimgegangen wäre. Und dann habe ich irgendwie mich zusammengerissen und habe weitergetanzt bis 3 Uhr in der Früh.
Ja, das war cool.
Und dann um 4 lagen wir dann im Bett. Ja, vielleicht bin ich deswegen auch noch dezent geschafft und müde.
Vielleicht.
Ich habe auch noch eine Beobachtung.
Auch zur Hochzeit?
Nein.
Okay.
Und zwar letzte Woche bin ich weiß nicht, wo ich mit dem Auto hingefahren bin, aber auf jeden Fall ist mir ein Tesla-Fahrer entgegengekommen und der hatte auf jeden Fall vorne auf der Motorhaube einen fetten Aufkleber, also jetzt nicht quer über die Motorhaube, aber schon vorne, wie sagt man denn da, am Kühlergrill, Kühlergrill gibt es ja beim Tesla eigentlich nicht, aber halt vorne da.
Der muss nichts kühlen.
Ja, genau. Aber, ja. Und da stand irgendwie drauf, fuck Elon. Ist irgendwie schon.
Ja, das haben jetzt voll viel.
Ich habe das zum ersten Mal gesehen.
Hä, voll viele haben hinten oben, I bought this car before Elon went crazy.
Ah, echt?
Ja, das hast du nie gesehen.
Den habe ich schon mal gesehen, aber fuck Elon vorne drauf. Nur weil, also ist das jetzt das Statement? Was kriegt man das beim Kauf von einem Tesla dazu?
Na, zur Zeit dann sie halt voll viele Leute rechtfertigen, die einen Tesla haben, weil halt der voll gestört worden ist in den letzten 5 Jahren halt.
Ja.
Weil er war am Anfang ja ganz... Ja, schon.
Vielleicht war er immer schon gestört.
Vielleicht war er immer schon gestört, aber man hat es nicht so gemerkt. Auf jeden Fall, glaube ich, hat einem das absolut reichste Mensch der Welt zu sein schon ein bisschen zum Willen gemacht, eher. Aber ich habe am Anfang mal seine Biografie gelesen.
Also ich gelesen.
Er hat halt schon immer einen guten Riecher gehabt, Firmen aufzukaufen, die dann echt groß geworden sind oder auch durch ihn groß geworden sind. Oder er hat ja ganz oft anscheinend schon die Expertise für andere Leute so eingekauft und eingeklaut, aber trotzdem musst du erstmal den Riecher haben. Also er kann anscheinend gut Netzwerke ausnutzen und zusammenbringen.
Und Menschen
aber auf jeden
ausbeuten.
Fall, und Menschen
vielleicht?
Ausbeuten. Ja, aber das, was natürlich, das, was in den letzten 5 Jahren, ich glaube, in dem sein Kopf hat schon nochmal einen gescheiten Shift gemacht in absolute Craziness. Oder man kann ja nicht von so einem Kapitalisten zum Hitler werden, oder? Ich meine, das ist schon hart.
I don't know. Schwieriges Thema.
Auf jeden Fall, ich finde das auch voll geil. Voll viele Leute haben das, den Aufkleber oben. Ich glaube, viele würden am liebsten das Auto zurückgeben, aber es ist halt auch mit finanziellen Aufwand verbunden.
Ich musste nur so lachen, weil das ja bei uns oben so in unserem Bobo-Viertel bald gesagt
hat. Da sind mehrere Teslas.
Fahren die jetzt da herum mit ihrem Aufkleber und ich war so, okay.
Ja.
Und dann habe ich noch eine Beobachtung und zwar, warte gleich, ich war... Letzte Woche dann eben nur, gerade Freitag war so ein crazy Tag, noch voll viel zum Besorgen und doch nur so viele Kleinigkeiten irgendwie, die ich gebraucht habe. Und dann stand ich irgendwie im Supermarkt an der Kasse. Und das ist halt so in der Innenstadt so der mega touristische Supermarkt. Und dann war vor mir eine asiatische Gruppe und die haben irgendwie, ich glaube, Tiroler Schokolade oder sowas gekauft gehabt. Und ich habe es nicht ganz gecheckt, warum, aber scheinbar haben ihr irgendwie... hat ihr Geld gefehlt. Ich weiß noch nicht, warum sie es mit der Karte gezahlt hat oder so. Auf jeden Fall hat dann der Kassier immer gesagt, ja, irgendwie 8 Euro und sie hat aber irgendwie keine Euro gehabt. I don't know. Und dann war hinter ihr eine Frau, scheinbar, vermute jetzt einfach mal, einheimische Frau und sie hat dann einfach das übernommen.
Cool.
Sie hat dann einfach gesagt, es geht auf sie und hat dem Kassier dann quasi ihren Einkauf mit der Schokolade bezahlt. Und das war so schön zum Segen, die Geste, weil die Touristin dann sich einfach so gefreut hat, dass sie das jetzt gemacht hat. Mhm. Und die andere hat es einfach so still und heimlich und so ganz unscheinbar gemacht. Und ich habe es aber beobachtet und dann habe ich gedacht, eigentlich finde ich sowas wieder eher so eine schöne Geste. Mhm. Den Mitmenschen gegenüber. Das hat mich nett, voll inspiriert ja. Und es war voll schön zum Segen. Weil viele ja. würden sich dann ja vielleicht sogar aufregen, so, oh, du weiter, was ist da? Ja, so. Und die hat einfach gesagt, passt schon, das geht auf sie. Das cool. war so nett. Mhm. Da habe ich mir gedacht, muss ich im Podcast teilen.
Das ist cool. Eben, es gibt nur ganz viel Positives auf der Welt.
Auf jeden Fall. Man muss nur den Blick drauf richten. Ja,
und wird selten berichtet.
Das stimmt nicht. Also in den Medien, meinst du? Also ja, vorher, ja, oder? Das stimmt. Ja.
Oder? Negative Schlagzeilen immer besser wie positive. Ich habe eine Beobachtung, eine von unseren Mädels hat, wo ich daheim war, am Laptop, ich habe gesagt, ich muss nur kurz was arbeiten. Und dann hat sie gesagt, sie hilft mir Geld verdienen, ich soll ihr auch sagen, welchen Buchstaben sie drucken muss, weil sie kann ja schon die Buchstaben.
Echt?
Ja.
Wie
und
cool.
Und man denkt, also ich habe es dann nicht gemacht, aber stell dir mal vor, ich schreibe mir dir eine E-Mail, wie lange darf das dauern? Aber es war cool. Einmal mit ihr, wo quasi unten der Disclaimer ist, hat meine vierjährige Tochter geschrieben. Aber es war echt cool. Sie hat gesagt, sie hilft mir Geld verdienen. Ich soll ihr ansagen, auf welche Buchstaben sie drucken soll. Weil sie jetzt schon die Buchstaben kann.
Ich habe gestern auch die Mädels gefragt, wie würden sie sowohl dich als auch mich beschreiben? Und dann habe ich ihnen halt so Fragen gestellt. Und dann so, ja, was macht Mama voll gern? Und dann hat sie gesagt, arbeiten.
Ja, das war aber gut. So,
ja, aber irgendwie hat es mich also total beschäftigt, weil habe ich gefragt, was macht Mama gerne oder was macht Mama viel? Und es war auf jeden Fall die Antwort, arbeiten.
Ja, aber das ist, so, glaube ich, schon mal eine gute Grundmessage, dass das Arbeiten nicht unbedingt was Schlechtes sein muss.
Ja, das stimmt.
Weil wenn man sich Arbeit sucht, die einem auch Spaß macht, glaube ich, ist das fürs Leben nicht von Nachteil, oder?
Na, auf jeden Fall. Aber ich habe nur irgendwie so gedacht, hat jetzt meine vierjährige Tochter schon erkannt, dass mein einziger Lebensinhalt, wollte ich fast schon sagen, die Arbeit ist oder meine Arbeit, aber na, so drastisch würde ich es ja. jetzt nicht ausdrucken, aber halt wieder einen richtigen Dialekt beieinander.
Ich habe noch Bezugnahme. Weißt du noch damals bei der Folge, wo ich gesagt habe, das lesbische Paar, das bei uns die Bettenkraft hat.
Ich kann mich erinnern.
Kannst du dich erinnern, wo du gesagt hast, ich darf auf keinen Fall fragen. Die hat vor 2-3 Leuten, hat sie gesagt, den Podcast geschickt kriegt und sie sind gefragt worden, ob sie das Paar sind. Und dann hat sie gesagt, ja. Und sie hat gesagt, ich hätte ganz gern fragen können, weil ich habe ja gesagt, wir kennen uns so ein bisschen von früher. Und bei Erna war es so, also nur mal im Kontext, ich wollte sie damals fragen, wie ein lesbisches Paar sich ausmacht, weil sie quasi Nachwuchs kriegen, wer die künstlich befruchtete Mama sein darf.
Befruchtete.
Also, wer darf die Früchte tragen? Und genau. Und bei ihnen war es quasi immer schon klar, so irgendwie von Anfang an, sobald das Thema aufgekommen ist, hat sich einfach eine schon herauskristallisiert.
Also eh so, wie wir gesagt haben, bis wir auch bestätigt worden
ist. So wie wir es eingeschätzt hätten, so ist es bei ihnen auch gewesen. Also ja, quasi, wenn es funktioniert, wäre immer klar gewesen, wer von den zwei das macht.
Ja.
Nicht an Münze werfen oder irgendwas, sondern einfach... Eine hat sich eher in der Rolle gesehen von Anfang an und war so klar.
Spannend. Danke für die Bezugnahme. Ich habe noch ein Fettnäpfchen der Woche. Und zwar letzte Woche, eben wie gesagt, sehr intensive Woche, viele Termine, viele Dinge im Kopf. Also es war einfach sehr intens. Und dann war, ich glaube es war Mittwoch und Mittwoch ist ja eigentlich mein Homeoffice-Tag. Und wir hatten nur drüber geredet, dass wir wieder an Handwerker, wir haben echt dieses Jahr super viele Handwerker. Die ganze Zeit ist irgendwie was.
Und sie da immer nur so sinnlose Sachen wie Wasserproben nehmen und das dauert eine Stunde.
Ja, ist ja nicht sinnlos, weil bei uns in der Wohnung gab es einen Legionellenbefund und das war über dem Grenzwert und jetzt schon zum zweiten Mal und deswegen, ja. Ich wusste, dass nur ein Handwerker kommt, aber es war irgendwie in der Früh, ich glaube, wir haben echt wieder viel zu lang geschlafen, weil wir viel zu müde die ganze Zeit waren und es war halt wirklich wieder so ein Morgen im Dauersprint. Und ja, Mädels aus dem Haus, du auch noch irgendwie voll genervt, weil zu spät, wir kommen zu spät in den Kindergarten und so. Ihr wart auf jeden Fall weg und ich war so, ich muss kurz mal klarkommen. Ich bin so irgendwie rausgescheucht worden. Und eben, wie gesagt, Mittwoch ist mein Homeoffice-Tag. es sah die gesamte Bude aus wie Sau. Also einerseits ja, weil das Kinderzimmer seit 6 Wochen Baustelle ist, dass irgendwie Möbel aus dem Kinderzimmer im Wohnzimmer stehen. Die Mädels haben im Badezimmer nur ihre kleinen Schminktäschchen und sie haben da einfach so ein Kosmetiktäschel, wo halt irgendwie so Krimskrams, Klammern, Haarbänder, Bürsten, was weiß ich, was alles drinnen ist. Das war ausgeleert am Teppich. Das Frühstücksgeschirr stand noch. Und ich habe mir einfach nur gedacht, ich mache mir jetzt einfach mal in Ruhe ans Warten Kaffee, sitze mich kurz auf die Couch, chill kurz und dann mache ich mich fertig. Auf jeden Fall dauert es wirklich nicht allzu lang, wie die Türglocke geht. Und ich denke mir nichts dabei. Denke, das ist der Postbote, den mache ich öfter im Pyjama, dann auch noch die Tür auf. War es der Handwerker. Zum Glück hatte ich überhaupt eine Hose mit einem Pyjama an. Das ist nämlich neu. Normalerweise habe ich ja nur irgendein altes Schlaf-T-Shirt von dir an. Ich habe ein Pyjama angehabt, mache ihm auf. Er steht vor mir und sagt, hallo, ich werde da zum Proben nehmen. Ich so, oh mein Gott. Und dann wirklich, dann musste ich den ja in dem Moment, ich habe ihn nicht sagen können,
Wartos.
Gib mir 10 Minuten. Er war, glaube ich, wirklich 20 Minuten zu früh da. Er war viel zu früh da. Ich den reinlassen. Es war wie ein Walk of Shame. Ich habe mich nur geschämt, habe ich zwischendurch irgendwie so gesagt, Ma, es tut mir leid, es war halt ein bisschen ein stressiger Morgen. Ich weiß nicht, was er sich über mich gedacht hat. Was tut die Alte eigentlich da haben? Und weil es war ja weder ein Laptop irgendwie aufgebaut oder sonst was nur, sondern ich war wirklich so, ich brauche jetzt gerade noch kurz für mich.
Ich glaube, da hat sich auch den Hötting, glaube ich, sind mehrere Leute unterm Tag daheim, weil sie nicht arbeiten müssen.
Was ich jetzt nicht da, aber es war wirklich so, dann habe ich halt so nebenbei und dann habe ich gefragt, Mama, magst du was trinken? Und er dann so, ja, voll gerne einen Kaffee. Jetzt hat er mit mir Kaffee getrunken. Ich im Pyjama. Ich habe mich einfach so maximal unwohl gefühlt, wie ich da vor ihm gestanden bin. Und dann hat er gesagt, er muss jetzt einfach nur mal, nachdem er seinen Kaffee getrunken hat, kurz in den Keller runter da irgendwas an die Leitungen schrauben. So, dann habe ich mich in der Zeit kurz angezogen. Dann ist er wieder gekommen, dann war ich angezogen und dann habe ich so klamm heimlich neben ihm angefangen aufräumen. Und er musste quasi auch die Leitungen spülen. Jetzt hat der so 20 Minuten das heiße Wasser überall laufen lassen. Es ist überall heißes Wasser gelaufen. Und dann habe ich so gesagt, machst du mal voll laut, dass da die Mädels haben das da ausgeklärt, ich bin noch nicht dazugekommen, das aufzuräumen. Ja. Nein, mach da keinen Kopf, ist ja kein Problem. Es war wirklich so maximal unangenehm und habe ich mir nur wieder gedacht, wie so ein Walk of Shame, was er sich wohl gedacht hat.
Aber ich werde da die Handwerker immer Kaffee an und die meisten, ja, nehmen wir an.
Aber er ist dann wirklich da gestanden, hat mit mir gequatscht und wo er wohnt, seine Tochter und dann irgendwann habe ich dann meinen Laptop so aufgebaut und habe dann halt nebenbei angefangen arbeiten. Ach Gott, das war mein Fettnäpfchen der Woche. Ja, so viel dazu. Aber wir haben ja ein Thema mitgebracht.
Du hast ein Thema mitgebracht, ja.
Na, eigentlich ist es auf den Mist einer Hörerin gewachsen. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen von einer ganz lieben und treuen Hörerin. Vielen Dank dafür. Und zwar geht es darum, dass...
Warte mal, wir hassen jetzt unsere Hörerinnen.
Ah ja, was ist eigentlich bei der Abstimmung rausgekommen?
Liebis, glaube ich.
Wirklich?
Mhm.
Ich habe eine Nachricht gekriegt, dass sie will sich nicht so ansprechen lassen. Es muss sich ja nicht jeder angesprochen fühlen dann von uns.
Ihr da draußen.
Naja, jetzt haben wir ja schon an.
Ja, das haben wir noch nicht. Das,
du bist aber gerade schlecht vorbereitet. Ja, das hätte ich jetzt erwartet, dass das so abrufbar ist.
Jetzt kann ich nicht nachschauen gerade. Ich glaube, okay. Libis hat gewonnen. Auf das gehen wir nochmal ein, und ob wir das danach machen.
Ja, bitte.
Nicht, dass wir dadurch Hörerinnen verlieren, weil sie nicht, ich bin kein Libi.
Und die Männer sind dann auch Libi.
Der Libi,
die Libi.
Die Libis.
Die Libis. Ja, finde ich eigentlich eh ganz süß.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Weil das andere hat irgendwie nicht so Anklang gefunden. Aber okay, was hat diese Libi, diese Hörerin geschrieben?
Na, und zwar hat sie mal einen Artikel weitergeleitet, wo es darum geht, dass die Gen Z sich so krass selber priorisiert und halt quasi versucht, dieses Thema gesunde Grenzen zu setzen, aber dabei eigentlich total in den Rückzug und in die soziale Isolation irgendwo ergeht und man halt jegliche Verpflichtungen unter Anführungszeichen halt versucht zu vermeiden und welche Folgen und Konsequenzen das halt hat. Und wir beide haben über das auch schon mal diskutiert. Ich muss jetzt gestehen, ich habe nicht so krassen Zugang zu typischen Gen Z Leuten irgendwie so. Also ich habe zwar schon Geschwister, aber da kriege ich jetzt irgendwie auch so zu wenig mit, als dass ich da irgendwie jetzt so gerade im professionellen oder im beruflichen Umfeld was dazu sagen könnte. Und meine Mitarbeiterinnen sind zwar schon deutlich jünger wie ich, aber jetzt auch schon so an der Grenze zu den Millennials. Also ich würde jetzt auch nicht so ganz typisch Gen Z-mäßig einordnen. Aber ich sehe das auf TikTok und auf Instagram und so schon auch, dass ganz viel so diese Memes und Reels gemacht werden, wo man sich halt so ein bisschen, ja, unter Anführungszeichen auch lustig drüber macht, wie Gen Z halt ist und dass sie halt wirklich so, ich habe jetzt gerade gestern ein Reel gesehen von der toxischen Pommes, wo sie sagt, wenn Gen Z dein Trauzeuge ist, dann wären wir wieder beim Hochzeitsthema, ja. Und der Gen Z Trauzeuge dann abhebt und dann halt so sagt, ja, er kann das gerade emotional nicht da und er muss sich da gerade distanzieren und bitte ruf mich nicht an, das ist mir nämlich auch viel zu viel, wenn du mich anrufst und dann auflegt und am Tag der Hochzeit quasi nicht kommt, so voll überspitzt. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel mit Anna, das ist eine Geschäftspartnerin von mir, wir arbeiten voll viel zusammen und sie hat jetzt relativ viele Vorstellungsgespräche geführt und sie hat schon auch so ein paar Schmankerl erzählt von so Gen Z-Leuten, die wissen irgendwie genau, was sie wollen, die kommunizieren das halt auch krass und sie sagt, du bist dann manchmal, sie ist dann da gesessen und war wirklich zwischendurch auch komplett baff, was dann da von Gehaltsvorstellungen über gewisse, wo man sich dann denkt, das hätte ich mir in meinem ganzen Leben nie getraut,
ja, so voll. Was
zu fordern oder zu verlangen oder auch offen zu kommunizieren. Und es ist dann oft so zwischen einerseits Bewunderung und gleichzeitiger Sprachlosigkeit, wo man sich dann denkt, da kann man sich eine Scheibe abschneiden und gleichzeitig denkt man sich irgendwie auch dreist.
Irgendwie dreist, ja, weil du hast die Erfahrung nicht.
Ja, genau. Ja. Also so, und irgendwie geht es jetzt so ein bisschen um dieses Thema, wann ist es nur so ein gesundes Setzen von Grenzen und eben auch dieses, ja, und im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, wenn man immer sich selber priorisiert und immer quasi den eigenen Egoismus vorne wegschiebt, ob man dann nicht die Gemeinschaft verliert und ob es nicht das braucht, um eine Gemeinschaft zu erhalten, dass man sich ab und zu eben hinten anstellt.
Ja, laut einer Studie von 2023 gelten die Gen Z anscheinend generell als psychisch belasteter. Also die haben höhere Raten von Stress, Angststörungen und Burnout schon mal prinzipiell. Liegt das vielleicht an dem ganzen Internet-Globalisierungsthema? Kann eben sein, weil Social Media eben zum Beispiel da so eine doppelte Rolle spielt, oder? Einerseits klärt es ja voll auf und andererseits hast ja deshalb mehr Druck, die ganze Zeit selbst zu optimieren, oder? Mhm. Es löst quasi immer wieder das eigene Problem so. Oder du schaust auf Social Media, fühlst dir die ganze Zeit so, die machen das, ich muss auch mehr machen, die fahren auf so schöne Urlaube. Dann wird da ja, weil da der Druck irgendwann zu viel wird der auf andere Kanäle, die du vielleicht folgst, vorgeschlagen, man muss wieder mehr auf sich schauen, man muss Selfcare machen. Und das ist ja eigentlich so voll paradox, oder ist das nicht das Hauptproblem dran?
Was jetzt? Selfcare?
Ja, weil du sagst, oder? Die toxische Selfcare, dass man sich so zurückzieht, ist ja auch teilweise der Grund, weil so ein gar nicht echter physischer Druck ja da ist, oder? Es ist ja nur so ein imaginärer Druck, der ja durch so falsche Rollenbilder kommt, oder? Über Social Media, wo im Hauptding, oder generell aus Medien.
Also ich würde das jetzt nicht als Self-Care, sondern es geht ja eher um das Thema, dass man gesunden Egoismus lebt und erkennt, wo liegen die eigenen Grenzen und es schafft auch die zu kommunizieren. Aber natürlich, wenn es in eine extreme Richtung geht, dass man dann nur noch sozusagen die eigenen Bedürfnisse vorne anstellt, da fragt man sich halt eben auch, wo liegt die Grenze und wann kann man sich eben selber dann doch mal wieder zurücknehmen für jemand anderen. Also so ganz ein banales Beispiel, wenn eine Freundin fragt, hey, kannst du mir beim Umzug helfen? Es hat eigentlich nie jemand Bock, jemand anderen beim Umzug zu helfen. Das ist anstrengend. Ja, macht nicht so viel Spaß, oder? Irgendwie jemand anderem Kisten zu schleppen oder zusammen zu backen.
Ja, aber man verbringt Zeit zusammen, oder?
Ja, aber man macht es halt dann für die Person, um der Person zu helfen. Aber natürlich, wenn man jetzt sagt, mal, wenn ich jetzt nur meine eigenen Bedürfnisse berücksichtige, dann habe ich keine Lust da drauf. Also mache ich es ja auch nicht da. Und das führt aber langfristig dazu, dass man dann natürlich auch Freundschaften irgendwie verliert oder sich auseinanderlebt und dass es dann eigentlich in die soziale Isolation geht. Und das ist ja bei Jugendlichen oder Gen Z schon so ein bisschen das Thema, dass ja auch nicht mehr, man geht nicht mehr feiern, weil sie haben das irgendwie durch Covid ja auch irgendwie so ein bisschen verlernt, in Clubs zu gehen und hört sich halt Musik lieber daheim alleine an und verbringt halt dann Zeit auf Social Media, wo man das Gefühl hat, man ist ja in einer Gemeinschaft, weil man sieht ja die ganze Zeit andere Menschen, man schaut sich deren Leben an, verpasst aber, dass man letztendlich die ganze Zeit zu Hause allein ist und schon isoliert ist, weil es findet ja dann deswegen nicht unbedingt ein Austausch statt auf Social Media. Du bist nicht in der Gruppe und erlebst was.
Ja, aber das habe ich ja vorher gemeint, ich habe es vielleicht falsch genannt, Selfcare, ist, wie nennt man es denn, das toxische Einsamkeit oder wie nennst du das, wie hast du das vorher genannt? Wenn halt das zu viel wird, war meine Frage, woher kommt denn das? Das kommt ja wohl von den falschen Bildern, die über Social Media vermittelt werden, oder? Warum muss ich mich denn mehr zurückziehen? Das ist ja meine Frage gewesen vorher. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es gibt ja anscheinend irgendwo eine Grenze.
Ich glaube, das Problem ist,
ist man vereinsamt,
genau,
oder?
Genau, also ich glaube, andererseits ist es ja auch so, dass durch Social Media ganz viel von diesen, habe ich auch vor kurzem mal irgendwie einen Medienbericht drüber gelesen, dieser Therapiesprech, also alles ist toxisch, alles triggert, ja. Das sind ja eigentlich Begriffe, die aus der Psychotherapie eigentlich kommen und ist so Psychologiesprech. Und dass das aber mittlerweile so in den Mainstream gekommen ist, dass halt die Wörter einfach so inflationär verwendet werden. Also plötzlich ist halt alles, was mich so ein bisschen berührt, das triggert mich dann. Und dass man auch so ein bisschen verlernt, diese negativen Gefühle auszuhalten und sich damit eigentlich gar nicht mehr so auseinandersetzen will und dann einfach sagt, man, das halt die eigentlich von mir weg. Also ich glaube, es ist einerseits irgendwie so, dadurch, dass halt jeder auch über mentale Gesundheit spricht und auch darüber, dass man zur Therapie geht und viele Menschen zur Therapie gehen, verwässert das so, dass jeder eigentlich denkt, mal, ich kenne mich da ja eh aus, ich bin ja eh auch Psychologe oder was, und man kann sich ja selber da therapieren.
Ja, aber ich finde, das ist ja genau das Grundproblem. Man wird überhaupt nicht mehr resilient gegen irgendwas, wenn man alles, wo irgendwie herausfordernd ist oder vielleicht unangenehm, vermeidet. Das ist wie soll ich gegen irgendwas, was vielleicht einmal mich aus meiner Komfortzone lockt, weil ich irgendwo neuen Menschen begegnen muss oder so, zum Beispiel auf eine Hochzeit gehe, wenn das schon zu viel soziale Bürde ist für mich, dann wird es schon schwer sein, dass du gegen ganz normale Sachen, die dir im Leben einfach begegnen werden, resilient bist. Und dann ist es für mich irgendwie zwangsläufig die Konklusion, dass ich dann vereinsam, oder? Weil wie soll ich in der Gesellschaft teilhaben? Es wird nie 100% so nach deinen Bedingungen laufen, weil halt einfach eine Gruppe von Menschen eine Dynamik haben. Und mit der muss man halt irgendwie umgehen, oder? Klar kann man sie immer rausnehmen, aber man wird sie anpassen, immer müssen in einer gewissen Art.
Es gibt da voll zwei Seiten der Medaille. Also einerseits finde ich das voll stark von dieser Generation, die einfach sagt, hey, gewisse Dinge dulden sie einfach nicht mehr oder sehen sie einfach nicht mehr ein und setzen ganz klar ihre Grenzen und haben auch das Selbstbewusstsein und den Mut, das zu kommunizieren oder wissen ja auch sehr genau, was sie wollen. Das finde ich auf der einen Seite finde ich das total bewundernswert und ich finde es super, dass es in die Richtung geht. Also dass man sich eben mit Emotionen auseinandersetzt, dass man sich mit Themen auseinandersetzt. Das Ding ist aber, wo es dann in die falsche Richtung für mich geht. Wo es für mich in die falsche Richtung geht, ist, wenn ich dann irgendwie sage, ich gehe aber in die Vermeidungsstrategie. Also ich habe irgendwie verlernt, da durchzugehen oder unangenehme Gefühle irgendwie zuzulassen, sondern ich fange an, sie zu vermeiden. Also telefonieren, ich finde telefonieren auch oft unangenehm, wenn ich irgendwie Menschen anrufen muss, die ich nicht kenne oder irgendwann Tisch reservieren. Aber letztendlich, wenn ich da durchgehe, dann verlasse ich ja irgendwo immer an meine Komfortzone oder das, was ich kenne und dadurch wachse ich ja. Also es ist schon so dieses Learning, dass man mitkriegen muss, dass wenn ich immer die gleichen Sachen mache, die sich für mich fein und gut anfühlen, dass ich dann letztendlich mir immer weiter zurückziehe und immer weniger mache und mich immer weniger entwickle und dadurch wahrscheinlich ja immer irgendwie unglücklicher wäre mit meinem Leben, weil ich sehe dann die anderen, die ja Sachen vielleicht doch machen und ich selber schaffe es aber nicht, weil mich das alles überfordert. Also eigentlich geht es darum anzuerkennen, dass diese unangenehmen Gefühle, die man oft hat oder keine Ahnung, ich kenne das von mir selber, das Thema Vorträge halten oder vor Menschen sprechen oder jetzt bei der Hochzeit. So, wir haben diesen Rap dann gemacht und wirklich so 10 Minuten vorher würde ich am liebsten zusammenpacken und das Land verlassen und flüchten.
Aber
so
ich finde, die wichtigste Message bei sowas ist ja oft, unangenehm ist ja nur mal was anderes als wie herausfordernd. Viele von den Dingen sind ja eigentlich nur herausfordernd, oder? Und wenn man weiß, das ist ja wie im Sport auch, man muss etwas überwinden und danach fühlst du dich ja immer besser und du weißt immer, es war sinnvoll, es hat dich weitergebracht.
Aber das weiß ich nur, wenn ich die Erfahrung einmal gemacht habe oder beziehungsweise immer wieder mache, dass ich dann weiß, hey, hinterher das Gefühl ist aber eigentlich viel besser und deswegen kann ich das im Vorfeld auch aushalten.
Das muss man halt wissen und das kann man halt nur wissen, indem man es oft auf kleine Weise macht, oder? Und müssen ja nicht immer irgendwelche Lebensentscheidungen sein, vor denen man steht, sondern es können einfach kleine, eben wie du sagst, man muss irgendwo anrufen beim Amt, ja, ist nervig, aber muss man durch und danach fühle ich mich immer besser, wenn ich was geregelt habe und abhaken kann.
Ja, oder auch wenn wir wieder zu dem Beispiel Umzug gehen, dass es halt so, ja klar ist es nervig, wenn ich jetzt irgendwie einem Freund, einer Freundin beim Umzug helfen soll oder muss, aber hinterher hat man dann wieder gute Zeit, man sieht, man hat der Person vielleicht einfach eine Freude gemacht, der geht es jetzt gerade gut, weil, und man hat dann wieder gemeinsam irgendwie Erinnerungen oder Erlebnisse und das ist ja letztendlich ja immer so der Klebstoff zwischenmenschlicher Beziehungen, wenn ich gemeinsam was erlebe, an das werde ich mich erinnern oder das schweißt zusammen und von dem lebt eine Freundschaft oder eben jede zwischenmenschliche Beziehung.
Und gemeinsam was schaffen ist immer nur geiler, auch wenn es nur die Couch vom 3. Stock in Erdgeschoss tragen ist.
Ja.
Unten stellt man es hin und sagt, klatscht ein, sage, gut, cool gemacht, gehen wir noch auf einen Drink oder so.
Ja.
Oder? Und das ist einfach, ja, ich finde halt immer, das ist bereichernder. Zum Glück waren wir, oder sind, ja, wir waren schon immer so, oder? Wir haben uns oft schon absichtlich in so Situationen gebracht, wo wir gewusst haben, das wird herausfordernd sein oder vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber weil wir wissen, hinterher, es ist meistens wert. Und das, glaube ich, ist oft auch, wenn man so ein bisschen Sportler-Vergangenheit hat, ist es ja oft ähnlich. Das hilft dann schon, finde ich. Zum Beispiel, das kann wahrscheinlich nicht nur aus dem Sport kommen, aber ich glaube, Menschen, die in Jugend Sport gemacht haben, also wettkampfmäßig, kennen das Gefühl halt, oder? Dass sich gewisser Einsatz oft halt auch lohnt.
Ja, aber ich finde, das sind immer so ganz unterschiedliche Sachen, weil das eine, ob ich jetzt Sport mache und mich danach gut fühle oder ob es zum Beispiel so ist, ich fühle mich verpflichtet, eben wie du vorher auch gesagt hast, zu einem familiären Event hinzugehen. Und da das war ein Interview in einem YouTube-Video vor kurzem, was ich wirklich mega inspirierend fand, weil da war es dann so, quasi, wenn ich immer meinen eigenen Bedürfnisse leben würde und dann gibt's irgendwie so die Mama, die dann sagt, Ma, komm bitte zum Essen vorbei und ich habe aber eigentlich keinen Bock. Und dann irgendwie so, ja, mach ich's jetzt, um quasi der Mama den Gefallen zu tun, wobei ich eigentlich das selber gar nicht will. Und dann hat der aber gesagt, so quasi, frag die doch einfach mal, warum willst du denn keine Zeit mit deiner Mama verbringen?
Ja, vielleicht gibt's ein Thema. Ja.
Welches Thema steht denn dahinter, warum du die schlecht fühlst, wenn du Zeit mit deinen Eltern oder mit der Familie verbringst, so, dann denk doch lieber mal darüber nach oder steck Energie da rein, das zu lösen, damit, wenn man dann miteinander Zeit verbringt, halt auch wirklich gern miteinander Zeit verbringt. Weil was wäre, wenn du zum Beispiel auf einer Geburtstagsparty eingeladen bist, da hinkommst und sagst, hey, ich will eigentlich gar nicht da sein. Dann würde ja das Gegenüber sagen, aber dann geh doch, ich will doch nicht, dass du da bist, wenn du nicht da sein willst. Du musst nicht da sein, wenn du nicht willst. Mhm. Also macht man ja irgendwas, was man eigentlich nicht will, nur um der Person einen Gefallen zu tun. Also ist ja eigentlich viel wertvoller, sich mal mit sich selber auseinanderzusetzen und zu fragen, was steckt dahinter? Warum will ich mit der Person vielleicht gar keine Zeit verbringen? Entweder ich kläre das, damit die dann wieder gern damit Zeit verbringen, oder dann halt wirklich zu sagen, irgendwas passt da halt gerade nicht da. Ich muss mich dann halt wirklich von dieser Person distanzieren. Und das fand ich auf jeden Fall voll spannend. Und wir Millennials, finde ich, tendieren schon dazu, diese Verpflichtungen dann halt einfach so zu leben und das immer blind so auszuführen, ohne oftmals sich zu fragen, was steckt jetzt eigentlich für Thema dahinter. Mhm. Und die Gen Z setzt sich aber, glaube ich, öfter so krass mit sich auseinander, dass das dann schon wieder in eine ganz andere Richtung geht. Dass wir sagen, nein, das ist halt jetzt alles mir zu viel, deswegen komme ich da gar nicht da.
Es ist ja, ich habe das gelesen, ich habe das Wort gar nicht kennt, JOMO, oder? Es ist ja so FOMO versus JOMO zur Zeit, oder? Fear also of Missing Out oder Joy of Missing Out. Mhm. Ich habe das nicht kennt, du hast das kennt davor, oder?
Mhm.
Ja. Und das ist genau, ja. Ich glaube, das ist, man muss halt jetzt, jede Anfrage oder wenn es jetzt um eine Einladung geht, muss man halt immer für sich abwägen. ja, vielleicht hat derjenige oder diejenige mit der Mutter gerade ein Thema und will deshalb nicht hin, dann muss man halt vielleicht vorher das Thema ansprechen und lösen und dann geht man wieder gern hin, oder? Meinst du das so eigentlich?
Ja, damit zum man Beispiel. Dann halt wirklich wieder gern miteinander Zeit ja. verbringt. Oder wenn die halt, also es gibt ja nichts Kostbareres als die eigene Zeit. Also das ist das einzige Gut, was einem nie mehr wer zurückgibt oder was einem Geld aufzuwiegen ist. Und sich dann zu fragen, ich verbringe halt eigentlich dann meine Zeit nur mit den Menschen, die mir gut tun oder wo ich eine gute Zeit habe. Und wenn das eben in der Familie dann irgendwas ist, dann vielleicht halt wirklich die Energie ja mal da rein investieren, wenn es irgendwie möglich ist, zu schauen, was steht denn dahinter. Aber das ist natürlich ja super leicht gesagt, weil es oft gerade in so familiären Strukturen auch wahnsinnig schwierig ist, das aufzubrechen und das ja nicht nur was bringt, wenn man dann selber eine Therapie macht oder sich selber mit den Themen auseinandersetzt, sondern oft sollten ja die Eltern dann sich vielleicht auch mit gewissen Themen und Dingen auseinandersetzen, was ja meistens dann in, sag jetzt mal, Boomer-Generationen gar nicht passiert oder die irgendwie gar nicht bereit sein zu reflektieren oder ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen. Also das ist schon sehr, sehr komplex und ich finde, es gibt halt nicht so schwarz oder weiß. Und ich glaube, was so ein bisschen fies ist, ist so dieses Shaming dieser jüngeren Generation, weil das wird immer gemacht, dass die älteren Generationen halt kommen und sagen, die sind alle so faul und die wollen nicht arbeiten und so.
Aber das hat doch die ältere Generation immer schon von der jungen Generation gesagt.
Aber Gen Z hat halt auch erkannt, so, die können nur so viel arbeiten, sie werden sich halt dieses Eigenheim am Stadtrand mit arm Einkommen und ich weiß nicht, zwei Autos und die Urlaube halt so nimmer da leisten, wie es halt einfach vor Jahren nur möglich war.
Genau, die Gen Z sagt halt, ihr alten Generations habt halt alles für uns versaut oder wir können uns wegen euch nichts leisten, von Eigenheim gar nicht zu sprechen. Früher haben sie mit einem Einkommen ein Haus gebaut, jetzt schafft man es mit Doppeleinkommen nicht einmal eine Wohnung zu kaufen. Liegt ja nicht an der Gen Z, dass die das verbockt haben.
Na, und sie brechen halt damit einfach alte Systeme auf.
Jetzt und sagen, auch, wenn, wir brauchen das nicht.
Wenn der neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hergeht und sagt irgendwie, so geht's nicht weiter, wenn alle nur noch Selfcare, und ich weiß jetzt den Sager nicht mehr, aber irgendwie nur noch sich um sich selber kümmern, dann werden wir unseren Wohlstand nicht halten können oder so in die Richtung. War das jetzt sinngemäß? Und dann denke ich mir nur so, wirklich, ja, du Multimillionär willst jetzt erklären, der irgendwie auch dazu beigetragen hat, dass Konzerne da einfach die kleinere Bevölkerung einfach ausbeuten und willst jetzt erklären, man muss nur mehr arbeiten und wofür denn, wenn man sich dann auch gerade und gerade sein Leben leisten kann. Ja, und dass die dann irgendwie sagen so, hey, da habe ich keinen Bock mehr drauf, mein Leben ist begrenzt, meine Zeit ist begrenzt, ich gehe lieber irgendwie mit einem Bare Minimum Kimi aus und dann bin ich aber dafür 3-4 Monate auch irgendwo surfen. Hey, ich fühle das voll.
Ich wollte gerade das Gleiche sagen, ja, wenn du überhaupt keine Perspektive hast, so einen Besitz oder so zu haben, wie die Generation über dir, dann würde ich auch komplett drauf scheißen. Wir sind genauso in der Mitte, wir probieren so die ganze Zeit und schaffen es aber nicht wegen den Umständen, dann ist fast besser, du scheißt komplett drauf, wohnst irgendwo billig auf Miete und machst da 30-Stunden-Woche und den Rest nimmst du geil für dich selber und brauchst halt da auch nicht viel Geld.
Ja.
Also ich verstehe echt auch die junge Generation voll, weil sie natürlich sagen, ja, die alte Generation hat es für uns verbockt, dass wir auch so ein Leben führen können und mit harter Arbeit schafft man es nicht mal mehr. Also man würde es ja wirklich mit der 80-Stunden-Woche schon gar nicht schaffen, oder? Also gefühlt. Und von dem her ist es ja voll okay, dass sie so denken. Und es, was überhaupt nicht stimmt, ist, dass die junge Bevölkerung weniger arbeitet wie früher. Weil in Deutschland, das hat die Tagesschau mal gepostet.
Tagesschau.
Also eine echte Seite. Dass 3 von 4 20- bis 24-Jährigen Vollzeit oder Teilzeit arbeiten. Also es ist nicht weniger geworden. Genau, und voll viel haben einen Nebenjob. Also es ist überhaupt nicht so, dass die jungen Leute, die jetzt eine Lehre machen oder die studieren, dass die alle nicht arbeiten. Das stimmt überhaupt nicht.
Und was ich oft auch noch so ein bisschen schwierig finde, ist so dieses, wenn es dann heißt, ja, das schuldet man jetzt aber der Gesellschaft, da muss man was zurückgeben und so. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen was.
Nein, nicht, geht, wenn das Ratio nicht stimmt.
Genau, und es geht ja dann aber auch in die Richtung, quasi um Menschen eben auszubeuten. Genau. Also auch so Frauen müssen Care-Arbeit leisten, weil Frauen gebären die Kinder, das liegt in ihrer Natur und deswegen seien sie verpflichtet, quasi Kinder großzuziehen und das diese unbezahlte Care-Arbeit zu leisten. Und das ist ja auch was, wo man Menschen einfach nur irgendwas einredet, weil es immer so war, dass sie das weiterhin so machen müssen. Und eigentlich ist das eine Form von Ausbeutung letztendlich, wenn die dann sagt, ja, das schuldest du aber der Gesellschaft, ja, du musst es der Gesellschaft und der Gemeinschaft zurückgeben.
Ja, das ist sogar Manipulation, oder? Weil eigentlich, ja klar, es ist so, wenn du von der Gesellschaft was kriegst, musst was zurückgeben, aber es darf nicht so sein, dass die ältere Generation quasi wenig gibt und sich alles ausgeholt hat und jetzt die junge Generation das kompensieren soll. Mhm. Das darf halt nicht sein und deshalb glaube ich, gibt es die Bewegung bei der Gen Z, dass sie komplett drauf scheißen und sagen, ihr habt es für uns so, das System hindert, warum sollen wir das jetzt ausbauen? Und das
ja,
verstehe
aber viele
ich.
Kämpfen ja jetzt gerade im Hinblick auf Umwelt und auf Klimakatastrophe ja. und so weiter, dass sie wirklich extrem viel Energie da aufwenden. Was hat Fridays for Future letztendlich bewegt, sodass wirklich mal in den Entscheidersitzen irgendwie drüber nachgedacht wird, vielleicht ist unsere Klimapolitik doch nicht, ich meine, letztendlich
ja.
viel verändert sich ja gerade eher wieder nicht da, aber da gibt es schon auch viele Stimmen, die einfach krass dagegen halten und wo viel Bewegung einfach auch stattfindet. Und deswegen, ja, ich glaube, immer wenn es in eine extreme Richtung geht, dann ist es nicht gesund. Mhm. Also dieses so sich nur noch selber priorisieren und sich nur noch die ganze Zeit um sich selber kümmern. Aber auch da, weil ich habe auch vorher noch in der Vorbereitung kurz was drüber gelesen, so quasi, ja, wenn man auf TikTok dann sieht, wie sich halt junge Frauen, gibt es auch diesen Influencer Ashton Hall oder der um 3 Uhr in der Früh sein Gesicht in diese Eisschüssel haltet und nur im Fitnessstudio ist und so. Ja, warum herrscht denn auch dieser Druck, dass man so ausschauen muss, dass Frauen auch nicht altern dürfen, aber ja auch Männer den Druck haben, stählerne perfekte Körper zu haben und so. Das ist ja letztendlich auch, weil die Gesellschaft das irgendwie vorlebt und weil das Ideal ist, was dann wieder auf Social Media irgendwie gezeigt wird und so. Und das ist so ein paradoxer Kreislauf ja. irgendwie auch, der letztendlich nicht gesund ist. Und dann, ja.
Ja, und der Kreislauf ist eben, so wie ich vorher gesagt habe, so doppeldeutig. Oder? Einerseits suggeriert er ja der dir das Bild, was dir den Stress macht. Und andererseits sagt er da, ja, brich doch mal wieder aus mhm. und schau auf dich selber, mach ein Retreat, mach Yoga, mach Meditation. Ja, geht halt so komisch Hand in Hand, eigentlich doppelmoralig, finde ja. ich oft.
Was ist unser Fazit jetzt?
Alles immer selber abwägen und es liegt irgendwo in der Mitte. Ich verstehe die Jungen, warum sie nicht das für die Alten kompensieren wollen. Und man versteht ja ein bisschen die Alten, sie sind eigentlich schuld oder halt, ja, sie sind mitverantwortlich. Sie haben halt das System auch so ausgenutzt, wie es halt war. Kennen jetzt auch nicht unbedingt was dafür, dass es sich so entwickelt hat. Ist irgendwie so der Lauf der Menschheit immer, oder? Dass es so Ups and Downs gibt. Jetzt ist ja gerade so ein wirtschaftlicher Abschwung. Gegen das kann jetzt auch nicht eine spezielle Generation wieder was dafür, oder? Die haben halt die Welle geritten. Wird jeder wahrscheinlich so machen. Also muss man sich halt anschauen, wo man halt selber gerade steht. Ich glaube, man darf sie jetzt zu dem, wenn wir zum Thema zurückkommen, nicht komplett abkapseln von der Gesellschaft, nur um sich selber zu schützen. Ich glaube, das schützt am Ende die selber auch nicht, weil ein Mensch ist meiner Meinung nach schon dafür gemacht, mit anderen Menschen zu leben.
Ja.
Ja. Ich finde immer, mit Menschen umgeben zu sein, ist immer viel bereichernderer als, sagt man das so, als allein zu sein. Es hat immer wieder so Autoren und so gegeben, die irgendwelche Bücher geschrieben haben und sind monatelang oder jahrelang irgendwo allein gesetzt. Für mich ist das nichts.
Du brauchst ja letztendlich auch andere Menschen, die dir, davon bin ich überzeugt, die dir wieder Dinge spiegeln, an denen du die reiben kannst, unter Anführungszeichen, wo es einfach dann, wo Konflikte auftreten dürfen, weil an denen wächst man dann ja. Aber es darf halt nicht so sein, dass man es versucht, immer zu vermeiden, weil es unangenehm ist.
Genau.
Und das ist egal, in welchem Lebensbereich, ob das Job ist, ob das Beziehungen sein, ob es Familie ist. Ja, es muss halt so ein gesunder Mix irgendwie sein, dass ich sage, ja, das schaue ich jetzt an, da gehe ich jetzt einfach mal durch und versuche das für mich zu lösen. Wenn ich dann halt sage, na, ich bin dann nur noch für mich allein und bin nur noch im Internet, dann ist, glaube ich, eine gefährliche Entwicklung auf jeden Fall. Aber spannendes Thema und auch sehr, sehr vielschichtig und sehr, aber ich bin eben auch kein Fan davon, dieses so junge Generation irgendwie nur so schlecht zu machen oder zu schimpfen.
Nee, überhaupt nicht.
Aber auf der anderen Seite natürlich die Entwicklung, wenn es dann geht so, ja, ich muss mich jetzt erstmal um mich selber kümmern, ich muss jetzt, heute habe ich nicht gut geschlafen, deswegen kann ich nicht in die Arbeit kommen. Also da habe ich dann auch wieder kein Verständnis dafür, muss ich sagen. Also, kneif deinen Hintern zusammen und komm jetzt her.
Voll. Also es haben nicht die ältere Generation an allem Schuld, was jetzt halt schlecht ist. Und man kann ja nicht zu 100% von der jungen Generation erwarten, das zu lösen.
Ja.
Ich meine, es ist immer irgendwo in der Mitte die Wahrheit.
Mhm.
Ja. Wir sind ein bisschen in der Mitte, oder?
Wir sind Millennials.
Ja. Wir sind keine Boomer und keine Gen Z.
Ja, wir sind Millennials. Ja.
Die Lost Millennials. Ich habe noch eine Frage für dich zum Schluss, Sarah.
Bitte.
Möchtest du jetzt nochmal eine große Hochzeit machen?
Letzte Woche hätte ich gesagt, na, auf keinen Fall. Jetzt, nachdem das wirklich ein schöner Tag war, ich weiß es nicht. Ach, dieses Hochzeitsthema, es ist so überzogen und es ist auch schon, es ist extrem viel Arbeit, es kostet extrem viel Geld und ja, es ist auf jeden Fall voll der schöne Tag, weil das haben wir ja letztes Jahr auch schon mal drüber geredet, auch sogar im Podcast, wo ein Studienkolleg von uns so riesig heiratet hat, wo man dann auch gesagt hat, aber das sind halt eben auch so die Feste, wo man zusammenkommt und über die man lange redet und wo man einfach eine gute Zeit irgendwie hat. Auf der anderen Seite, ja, muss man das halt schon auch sehr wollen, finde ich, weil es einfach eben, wie gesagt, zeitlich, finanziell einfach ein wahnsinniges Commitment bedeutet. Und
auf der anderen Seite konnte man zu viert für so ein Geld ganz schön lang wegfahren und mehr Erinnerungen schaffen als nur von einem Tag.
Ja, aber halt nicht mit
so vielen Menschen auf einmal.
Dann,
ja.
Genau. Also dieser Gedanke, beides. Sich diese Liebe nur mal vor Freunden und Family zu versprechen. Ich finde, das ist schon irgendwie, wenn man es dann irgendwie so tiefgründig, weil viele, das finde ich halt dann auch oft so dieses, ja, dann heiratet man kirchlich, obwohl man überhaupt keinen Bezug mehr zur Kirche hat, aber Hauptsache man sitzt dann da, was so, nur weil es alle immer so gemacht haben. Mhm. Das, und ich fand es jetzt ganz cool, meine Schwester war das voll wichtig, dass jeder aus der Familie irgendwie so eine Rolle hat, also von den Geschwistern, also
Der Bruder war der Trauredner.
Genau,
war cool.
Meine kleinste Schwester und ich, wir waren die Trauzeuginnen.
Trauzeuginnen.
Ja. Und mein Bruder war der Trauredner und der hat das auch voll super gemacht. Der war auch mega nervös davor.
Mhm, aber es war cool.
Ja, und er hat das aber so cool und so toll und so persönlich gemacht. Und ja, das war irgendwie so ihr ganz individuell zusammengestellte Zeremonie und Fest. Und sie haben sich halt einfach gegenseitig vor allen irgendwie ihre Liebe versprochen, dass sie zusammenhalten werden. Und diese Geste, finde ich, schon hat irgendwie sehr großen symbolischen Charakter. Es ist ja immer das, was legt man selber in den Moment gerade für Bedeutung rein, oder?
Ja.
Ich kann da das nur so abfrühstücken und dann zur Party übergehen, oder es hat halt voll die Symbolik und voll die Bedeutung. Das muss eh jeder für sich selber definieren. Aber um deine Frage zu beantworten, ich weiß es nicht.
Aktuell würde ich sagen,
eher nicht. Aber
mal schauen, was die Zukunft bringt.
Wieso?
Oder?
Ja, was ist dein? Willst
Nein,
du nochmal groß heiraten?
Wir haben nie gesagt, wir machen es, aber wir haben immer nie gesagt, wir machen es nicht.
Ja, wir haben gesagt, wir können es nicht machen, weil uns das fertig macht, sich so lange im Vorfeld auf irgendein Datum festzulegen. Wir haben ja sogar uns schon mal mit der Wedding-Plannerin getroffen, weil wir ja gesagt haben, in Tirol gefällt uns irgendwie nichts so richtig an Hochzeitslocations. Wir würden es dann voll gern irgendwie auch im Süden machen.
Das ist auch ganz schön Bobo eigentlich.
Ja, voll. Und so alle mal in die Toskana bitte.
Ja, genau. Das aber sind halt wir dann auch die Liebsten, die wir so viel verlangen von dir auch nur als Gast. Musst da 3 Tage Zeit nehmen, voll viel Geld.
Ja, ja. Und ja, das waren ja auch also Themen, wo wir gesagt haben, aber ich fühle jetzt auch nicht irgendwie so Almhochzeit, weiß ich nicht, das ziehe ich mir jetzt auch nicht so ganz, I don't know.
Nicht in Tracht?
Na?
Schwachplatteln als Mitternachtseinlage?
Na. Und ja, ich weiß es nicht.
Ja, wir werden sehen.
Ich habe leider keine Fragen mehr für die mitgebracht.
Ist okay. Falls ihr der Gen Z eine Nachricht schicken wollt, schickt den Podcast weiter. Diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank und schöne Woche.
Wir hören uns. Ciao.
Tschüss.